Wenn man das Prinzip anwendet, dass nicht alles 150%ig geregelt und gemacht werden muss, kann man mit sehr überschaubaren Mitteln unglaublich viel bewegen. Mhm. Aber das widerspricht natürlich der deutschen Haltung.
Hallo, hier ist der Terra X Podcast mit Harald Lesch. In dieser Reihe will ich mit den Machern und den Macherinnen in unserem Land sprechen. Was heißt das? Ich will mit Menschen sprechen, die unser Land oder übertragen den Maschinenraum Deutschland in vielerlei Hinsicht am Laufen halten. Menschen, die Probleme nicht nur sehen, sondern auch Lösungsmöglichkeiten dafür finden und diese dann auch umsetzen. Ein riesiges Problem, vor dem wir stehen, die Energiewende. Nicht erst der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir vom Gas, der Kohle und dem Öl wegkommen. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65% gegenüber 1990 sinken. Jeder Klimabericht klingt dramatischer. Uns läuft die Zeit davon. Und wir müssen schneller werden. Die Bundesregierung plant eine große Transformation in Deutschland. Um die Ziele zu erreichen, müssten wir zum Beispiel in den nächsten 8 Jahren 16.000 zusätzliche Windräder bauen. Das ist ein riesiges Projekt, aber es kann funktionieren, wenn wir das gemeinschaftlich angehen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute Arno Zengerle zu begrüßen. Er ist im besten Sinne des Wortes ein Macher, denn er hat das, was wir vorhaben, die Energiewende, nämlich schon geschafft. War zentraler Weichensteller für ein Energieprojekt, das seinesgleichen sucht. Zengerle hat aus einem kleinen Ort ein europäisches Vorführprojekt gemacht. Eine kleine Gemeinde im Allgäu, die sich schon vor mehr als 2 Jahrzehnten auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht hat. 9 Windräder, eine Biogasanlage, Erdwärme, Photovoltaik. Wilpoltsried hat alles und produziert 8-mal so viel elektrische Energie, wie eigentlich benötigt. Dass wir uns in Deutschland oft selbst im Weg stehen, weiß jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder sonst wie mit staatlichen Regulierungen Berührung hatte. Aber es kann auch anders gehen. Doch dann bleibt die Frage, Ausnahme oder Regel? Wie eng beides miteinander verflochten ist, darum geht's heute in unserem Podcast-Gespräch. Wir wollen heute herausfinden, warum machen es nicht alle so wie in Wilpoltsried? Fehlt es an den Macherinnen und Machern vor Ort? Und wo verhindern Verordnung und Bürokratie, dass die Energiewende klappt? Über all das wollen wir sprechen. Sie sind 24 Jahre lang Bürgermeister in Wilpoltsried gewesen. Sie waren vorher schon 12 Jahre im Gemeinderat. Sie sind Verwaltungswirt, sind noch 64 und sind einer der Visionäre, die aus Wilpoltsried eine der großartigsten Energiegemeinden Europas gemacht haben. Wilpoltsried hat Preise bekommen, europäische Preise mit der größten europaweit höchsten Punktzahl für den European Energy Award. Sie haben den Solar Award bekommen. Sie haben ja alles Mögliche gemacht, aber wie fängt sowas an, so ein Unternehmen wie Wilpoltsried zu einem 7 oder 8-mal mehr Stromproduzenten zu machen, als es verbraucht?
Es war damals die Überlegung, die Idee, wie kann man regionale Kreisläufe aufbauen, Wirtschaftskreisläufe. Mhm. Beispiel war für uns, was in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol abläuft, mit einer Dorfentwicklung, bei der man die Energie aus, zum Beispiel aus heimischen Hölzern abdeckt, die Wärmeenergie. Vom Strom war damals noch gar nicht so richtig die Rede. Danach kam einfach eine Entwicklung, die übrigens auch ganz stark natürlich beeinflusst war durch das Stromeinspeisegesetz von 1990, das ja übrigens von 2 bayerischen Abgeordneten initiiert worden ist. Es war ein Grüner und ein Schwarzer. Die haben miteinander damals diesen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Kann man alles noch schön in Wikipedia nachlesen. Und es war für den damaligen Umweltminister gar nicht so einfach. Natürlich, wenn 2 Leute aus den unterschiedlichen, damals wirklich total konträren Parteien, das miteinander austüfteln, dass das dann Gesetz worden ist. Ja, aber das Stromeinspeisegesetz hat natürlich sehr viel bewirkt.
Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das Stromeinspeisegesetz von 1990 ist, das war wirklich ein Meilenstein in der deutschen Energiepolitik. Weil zum ersten Mal Privatleute, die zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufstellen wollten, ihren Strom verkaufen konnten. Die Stromversorger wurden verpflichtet, diesen Strom abzunehmen und auch zu vergüten. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht. Auch in Wilpoltsried. Ich muss euch hier gleich mal warnen, unser Gast Arno Zengele ist ein sehr bescheidener Mann. In unserem Gespräch tut er so, als wäre das alles keine große Sache gewesen. Aber ich sage euch was, das ist es. Es ist eine große Sache. Stellen wir uns mal kurz vor, wir stehen vor dem Dorfeingang von Wilpoltsried. Was sehen wir? Am Horizont sind 9 Windräder. Allein die erzeugen 32.000 Megawattstunden im Jahr. Damit kann man knapp 7.000 Einfamilienhäuser versorgen. Und da in Wilpoltsried nur ca. 2.500 Menschen leben, lässt sich mit der überschüssigen Energie auch gut Geld verdienen. Auf den meisten Dächern ist Photovoltaik und hinten am Dorfrand steht eine Biogasanlage. Dann sind da aber noch die Dinge, die man nicht sieht. Zum Beispiel wird jedes Gemeindegebäude mit Biomasse beheizt oder die Erdwärmepumpen die Wärme förmlich aus dem Boden ziehen, statt auf Gas setzen zu müssen. Kurz, was hier in Wilpoltsried passiert ist, ist kein kleines Energieprojekt. Das ist eine Dorftransformation, die ihresgleichen sucht. Wie haben die das geschafft? Ein Teil der Antwort? Indem sie die Leute vor Ort mit, das klingt jetzt komisch im Allgäu, ins Boot geholt haben. Doch, tatsächlich. Bürgerbeteiligung. Das ist das Zauberbad.
1998 sind wir, der Gemeinderat und die Verwaltung, haben uns zurückgezogen für ein Klausurwochenende in die Schule für Dorf- und Landentwicklung nach Tierhaupten. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie soll sich unser Dorf entwickeln, wie soll es eigentlich im Jahr 2020 ausschauen.
Ist das normal, dass ein Gemeinderat sich zurückzieht und sich überlegt, wie soll sich unser Dorf entwickeln in den nächsten 20 Jahren?
Damals war es nicht normal. Ja. Mittlerweile machen das auch viele anderen Gemeinden, ja. Das ist auch gut so, weil man natürlich bei der Gelegenheit auch merkt, gleich wer von welcher Partei oder Wählergruppe kommt, ja. Dass sie eigentlich alle das Ziel haben, dass sich die Gemeinde positiv entwickeln soll.
Ja.
Es war wichtig, dass man miteinander das entwickelt hat und was wir an diesem Wochenende gesehen und gelernt haben, dass wir 20 Leute, also Gemeinderat und Verwaltung, eigentlich zu wenige sind, um dieses zu entwickeln. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wir brauchen möglichst viel Bürger dazu, haben dann eine groß angelegte Bürgerumfrage gemacht. Ich war ein bisschen skeptisch, ob die Inhalte dieser Bürgerumfrage eigentlich von jedem richtig verstanden werden. Sie sind in Ihrem Fach, Herr Lösch, Sie sind Insider in Physik und in allen möglichen Wissenschaften. Wir sind halt bei Kommunalpolitik
Insider. Na klar.
Also was wir meinen, muss ja nicht jeder Bürger gleich verstehen.
Ja.
Also was haben wir gemacht? Wir haben namentlich 15 Leute ausgesucht. Aha. Definitiv vom Punker, hat es damals noch gegeben, bis zum Pfarrer.
Also köstlich, ja.
Und ich bin zu jedem hin, habe gesagt, schau du dir bitte mal diesen Fragebogen an und streich dir an, was du nicht verstehst.
Mhm.
Was du nicht verstehst, ihr seid jetzt mal die erste Runde.
Oh,
und wir wollen
toll.
Das Ganze so machen, dass eigentlich der Großteil sagt, okay, mit dem kann ich klarkommen. Die haben es nicht so mit Politik-Chinesisch oder Rechts-Chinesisch das gemacht, sondern einfach nach dem gesunden Menschenverstand. Und dann kamen die Rückmeldungen, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben wirklich diese Fragebogen verändert. Und dann haben wir sie rausgegeben. Und dann haben wir einen Rücklauf gehabt von rund 30%.
Was gut ist.
Ich war zutiefst enttäuscht.
Aber das ist prima, würde ich sagen.
Ja, das Büro, das uns da ein bisschen begleitet hat, die haben auch gesagt, das ist doch gut. Ja. Also die haben gesagt, es ist gut, ich war zutiefst enttäuscht. Und dann hat es einen Ortsrahmenplan gegeben, wo all diese Wünsche verortet worden sind. Wo soll der Dorfsaal hin? Wo soll die Turnhalle hin? Wo soll das passieren, das passieren, das passieren? Dann haben wir bei einer großen Bürgerversammlung haben wir das bekannt gemacht, haben es dann zur Diskussion gestellt und ich kann mich nur gut an die letzte Wortmeldung erinnern, wo dann ein Bürger gesagt hat, wow, ist ja ganz toll, was ihr da alles gemacht habt. Aber wenn wir das alles umsetzen wollen, dann sind wir in kürzester Zeit pleite.
Ja.
Und genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben innerhalb diesen 20-Jahres-Plan nicht in 20 Jahren umgesetzt gehabt, sondern weitgehend schon in 10 Jahren. Ja. und waren finanziell sehr gut dagestanden. Und da hat die Windkraft, und das ist jetzt das Phänomen, 92% Zustimmung gekriegt. Und das ist das, warum wir nie ein Problem gehabt haben mit Widerständen, mit Gegnerschaft oder so. Klar sind nicht alle der Meinung, dass Windräder schön sind. Mhm. Müssen sie auch nicht. Mhm. Mir muss das Auto vom Nachbarn auch nicht gefallen. Ja. Das gehört dazu, das ist eben seine eigene Meinung. Aber wenn halt erstmal so ein starker Rückhalt in der Bürgerschaft da ist und dann im Gemeinderat die Dinge nahezu alle einstimmig beschlossen worden sind, ja, wo soll dann das Problem sein?
Also ich muss, wenn ich Ihnen so zuhöre, mir lief es eben, ich dachte, Mann, das ist ja ein toller Ort, das ist ja großartig. Schon alleine mal die Vorstellung, dass eine Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat sagt, so, jetzt ziehen wir uns mal ein paar Tage zurück, jetzt überlegen wir uns mal, wo wollen wir eigentlich hin. Dann haben wir unsere Wünsche formuliert, ungefähr mal so eine Vorstellung. Jetzt fragen wir mal nach, was will der Bürger und die Bürgerin. Und dann auch noch so eine Vorumfrage zu machen, ob denn die Fragebögen, die man da in Zukunft verschicken will, auch noch, das ist genial, was Sie da erzählen. Das ist ja großartig. Ich kann alle nur ermuntern, das in ihren Gemeinden auch zu machen, weil vor allen Dingen auch zu gucken, verstehen die Leute überhaupt, wonach gefragt wird? Oder verstehen sie es nicht? Das finde ich schon mal meine Hochachtung, meinen allergrößten Respekt davor. Und 92% Zustimmung, ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob die Zustimmung in vielen, vielen Gemeinden, die Windräder bauen können, nicht tatsächlich auch so hoch wäre. Nur diejenigen, die dagegen sind, sind natürlich in einem Ausmaß laut dagegen, dass oft die sogenannte schweigende Mehrheit, die heißt ja schweigende Mehrheit, weil sie eben schweigt auch, oft gar nicht in Anführungsstrichen zu Worte kommt. Und das entsprechend abzufragen, ist natürlich auch nicht so einfach, aber also das finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Wir haben übrigens tatsächlich auch gefragt, wie finden die Bürger von Wilpoltsried die lokale Energiewende? Und was ist dabei rausgekommen?
Wir finden es natürlich toll, also dass so ein kleiner Ort so innovativ ist, sagen wir mal so. Nee, also kann man stolz sein, dass man in so einem Ort lebt.
Sie sind da nicht dabei, haben nicht investiert in Windkraft oder...
Ich bin auch nicht von hier.
Sie sind ja nicht von hier.
Ich bin der Honig.
Ach so, aber wie finden, also sind Sie ein bisschen neidisch?
Ja, auf jeden Fall bin ich neidisch, das ist neidisch sozusagen, weil ich finde es gut, wenn die da was machen. Ja? Also ich wäre froh, wenn das in Leutkirch sozusagen auch so gemacht würde.
Nee, das ist schon vorbildlich, vor allem wenn es nur 2.500 Einwohner gibt, aber da ist, wie gesagt, der Bürgermeister, Gemeinderat sind da innovativ. Und
was ich mich ja schon die ganze Zeit frage, warum denken Sie, hat das in Wilpoltsried geklappt und woanders nicht?
Ja, weil der Herr Zengele diese Vision hatte und die in die Tat umgesetzt hat. Der war halt auf einem vorreitenden Ast und dann hat es funktioniert, was er sich in den Kopf gesetzt hat.
Ich meine, wenn einer aus Leutkirch sagt, ja, ich fände das großartig, wenn das bei uns auch so passieren würde. Ich habe echt ein Problem damit, dass man so wenig darüber spricht. Der Grundgedanke, sich als Gemeinde zusammenzusetzen und sich gemeinsam zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das dann so konsequent durchzuziehen, diese Erfahrung des gemeinsamen Erfolges, des großen, langjährigen gemeinsamen Erfolges, das ist ja in der Kommunalpolitik nicht so oft da. Ne?
Aber es hat auch vieles leichter gemacht.
Ja.
Das wird immer unterschätzt.
Ja.
Wenn ich denke, damals, wie wir dieses Thema Bürgerbeteiligung gestartet haben, habe ich von einigen Nachbarkollegen gehört, wie kannst du sowas machen?
Ja.
Du gibst ja deine eigene Gestaltungsfähigkeit, im Negativen würde man sagen Macht, aus der Hand.
Ja.
Und ich muss denen dann erklären, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn ich ein Ergebnis habe, aus einer Umfrage auch, nicht, es ist ja nicht alles mit 92% gewesen, aber mit einer hohen Bürgerzustimmung.
Ja.
Und dann dazu eine Bürgerversammlung, habe einen großen Arbeitskreis. Wissen Sie, was dann das Ergebnis war? Ich habe ja dann hinterher keine Ewigkeitsdiskussionen mehr zu führen.
Ja.
Und was war das Ergebnis? Wir haben dieses Riesenprogramm gehabt. Und ich konnte immer dann, ohne dass es zuerst einer Diskussion im Gemeinderat bedurfte.
Ja.
Wenn ich gemerkt habe, man hat ja sein Netzwerk, für das gibt es EU-Gelder, für das gibt es Bayerische, für das gibt es Deutsche. Ich konnte ja sofort zuschlagen. Was haben denn die anderen machen müssen, wenn sie so eine Idee gehabt haben?
Ja.
Monatelang Diskussionen führen. Die brauchten wir nicht mehr. Wir haben das Bürgervotum gehabt.
Ja.
Wir haben den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gehabt. Dieses Ergebnis muss umgesetzt werden. Und damit waren doch alle Grundlagen geschaffen. Ich sah es immer als Erster am Trog. Mhm. Mhm. Und darum konnte mir als steuerschwächste Gemeinde im Landkreis all diese Dinge relativ zügig umsetzen und haben hinterher finanziell kein Problem gehabt.
Ja, aber wissen Sie, es gibt die Gelegenheiten, aber man muss sie auch sehen und man muss sie auch beim Schopf verpacken. Es gibt viele, viele Gelegenheiten, die dadurch, dass man sich nicht entscheidet, an einem vorbeiziehen, man noch nicht mal mitkriegt, dass es sie überhaupt gibt. Aber wenn jemand so aktiviert ist, dass er den Kairos, diesen Moment des Augenblicks, wo man sagt, der hat vorne, der Kairos ist der griechische Gott der Zeit, einer. Das gibt den Kronos, das ist der, der die ganze Zeit fließt, immer gleichmäßig. Und dann gibt's den Gott des Augenblicks, der hat vorne einen Schopf und hinten ist er kahl. Nämlich, wenn man zu spät ist, dann verpasst man den richtigen Moment.
Da geht's schon los bei mir.
Ja. Dann machen Sie mit mir nicht zu reden. Und dass Sie das und Ihr Gemeinderat immer wieder Gelegenheiten beim Schopf gepackt hat, das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr, sondern die Bedingungen sind dann so, die sich natürlich auch immer wieder weiter verstärken. Und alles, was ich ja nur erhoffe, ist, dass durch so ein Gespräch möglichst viele Leute beginnen, mal vielleicht eine erste Gelegenheit beim Schopf zu packen und festzustellen, ach, das geht ja, und vielleicht das nächste Mal wieder mitkriegen, da gibt's eine Gelegenheit beim Schopf, weil ich glaube, ganz wie Sie auch, dass nämlich dieser Kronos, dieser Plangott, ja, der da also da diese Planzeit da hinten, dass das nicht funktioniert, sondern dass vieles vor Ort, weil die Bedingungen eben überall nicht gleich sind, weil die und dass man flexibel sein muss und anpassungsfähig, dass das wichtige Nachrichten sind, weil viele Leute vielleicht hinter ihrem eigenen oder in ihrem eigenen Idealismus und Perfektionismus schon fast ersaufen und dass man in solchen Situationen, wo es darum geht, was Neues anzupacken, eben Mut braucht, Vertrauen und auch Selbstbewusstsein und sich dann eben daran wagt und dann klappt's auch. Und ich glaube, dass das in Wilpolsried ja offenbar, wenn man die Umfrage hört, auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern dort auch so wahrgenommen wird, dass sie stolz darauf sind, dass da was gemacht worden ist, aus all dem raus, was Sie da angefangen haben. Also ich finde es großartig, Herr Zengeneff. Okay, die Wilpolsrieder Bürgerinnen und Bürger haben also 1998 beschlossen, so soll unser Dorf im Jahr 2020 aussehen. Sie haben ein ambitioniertes Ziel definiert. Jetzt ist es aber eine Sache, ein Ziel zu definieren, das können wir ja von den Neujahrsvorsätzen, und eine andere ist auch wirklich zu machen. Und deshalb wollte ich von Arno Zengele wissen, was braucht es vor Ort, damit das wirklich klappt? Aber trotzdem ist ja in Wilpolsried was ganz Besonderes passiert. Wenn eine Gemeinde 7 bis 8 Mal mehr elektrische Energie bereitstellt, als sie selbst verbraucht, dann müssen ja Anlagen gebaut werden. Da müssen auch Leute da sein, die entsprechend Geld investieren. Und zwar nicht nur investieren als sozusagen Hobby, sondern auch richtig da rein investieren, um damit Geld zu verdienen. Können Sie mal erzählen, wie ist denn so der Gang der Handlung gewesen in den letzten 25, 30 Jahren in Wilpolsried? Wie wird man zu so einer Energiegemeinde wie die Ihre?
Da spielen natürlich viele Faktoren mit rein. Da spielt natürlich ein möglicher Ertrag, ein möglicher Gewinn mit rein. Da spielen aber auch Überzeugungen mit rein. Und da spielt mit rein, ob man die richtigen Protagonisten vor Ort hat. Mhm. Weil einfaches Beispiel, der Wendelin Einsiedler plant wieder ein Windrad zu bauen oder 2, braucht dafür zu heutiger Zeit ungefähr 10 Millionen, davon ein Drittel Eigenkapital.
Woher?
Ja. Und wie das Ganze angegangen ist, ich weiß nicht, ob Sie zu diesem Zeitpunkt, wenn der Wendeling gekommen wäre und gesagt hätte, Leute, ich brauche da unterm Strich vielleicht 3-4 Millionen Euro, gebt mir bitte eure Ersparnisse. Also Meier, du hast 100.000 und Huber, du hast vielleicht 50.000 und du hast das. Gebt mir diese Ersparnisse und ich investiere sie in die Windkraft.
Mit dem Risiko des Totalausfalls.
Des Totalausfalls. Ja, wissen Sie, da braucht das Ganze dann schon einen Protagonisten, in den vertraut wird. Ja. Und das Vertrauen war so groß bei dieser ersten Infoversammlung, dass die Leute, die einzige Frage am Schluss war, Wendelin, an wen und wann müssen wir das Geld abliefern?
Wohin muss ich überweisen?
Ja,
wann war das erste Mal?
Da wusste man ja nicht, gibt es überhaupt eine Rendite, wie hoch ist sie? Man konnte vielleicht was ahnen, aber wir haben ja keinerlei Erfahrungen gehabt. Man hat zwar gewusst, der Wind könnte an diesem Standort okay sein, aber dann dieser Einstieg zum Sagen, okay, wir packen das. Und alle, die da waren, sagen, okay, passt, du nimm unser Geld. Und nach 3 Tagen war das Kapital gezeichnet. Das ist schon eine besondere Leistung und hängt natürlich mit dieser Person Wendelin Einsiedler zusammen, mit dem Vertrauen. Das ist schon unser Kirchenpfleger, war 18 Jahre CSU-Ortsvorsitzender, seine Familie bewirtschaftet seit Hunderten von Jahren einen Bauernhof, er ist aktiv im Ort. Also man hat einfach Vertrauen in so einen Mann.
Wendelin Einsiedler. Mit diesem Mann haben wir uns vor Ort in Wilpoltsried verabredet. Der Bauer hat all die Investoren zusammengetrommelt und betreibt die Wilpoltsrieder Anlagen. Unsere Reporterin Tatjana Tamerus trifft ihn dort, wo die Wilpoltsrieder Energie auch entsteht, im Kuhstall.
Hallo, Sie sind der Einsiedler.
Jawohl.
Also, machen wir so, genau. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Mhm. Das sind alles Ihre Kühe hier.
Kann ich tragen auch bei zum Stromerzeugung. Kacke, was hinterher rauskommt,
ja.
Strom.
Die Kacke gibt Strom. Das ist natürlich cool.
Kuhgülle sagt man bei uns, Kot-Harn-Gemisch. Und das ist ein wichtiger Nährstoffträger für die Bakterien, die in der Biogasanlage laufen, arbeitet. Die verarbeitet das weiter zu Methan. Das Methan nutzen wir unter der Gashaube. Sie so sehen, die sind alle voll Methangas. Und wir nutzen auch die Abwärme. Die Hälfte Energie geht in Strom, die andere Hälfte geht in Abwärme. Und so nutzen wir heizen in Wilpoltsried das ganze Wärmenetz. Und somit sparen wir in Wilpoltsried allein schon durch diese Biogasanlage 1 Million Liter Heizöl ein. Also was mich von Anfang an fasziniert hat, das waren die Anfänge der Windkraftnutzung. Dass man aus dem Wind, der kostenlos kommt, der jeder ohne Transport kommt, dass man den zu elektrischer Energie umwandeln kann. Das hat mich fasziniert. Und so habe ich damals schon das Messer angefangen, recherchieren angefangen, wo im Allgäu wohl gute Windstandorte wären.
Sie haben diese Windräder gebaut oder zumindest das Projekt organisiert und geleitet. Mhm. Also wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie da eine Firma oder?
Was habe ich denn? 12 Firmen.
12 Firmen?
Ja, also jeder kommt nicht in eigener Firma drin. Jedes Windrad, jedes Bauobjekt gründet immer eigene Firma, weil ja da verschiedene Leute wieder dazustoßen und die Geldgeber sind.
Achso, also quasi gehören alle Windräder Ihnen?
Nein.
Sondern den Leuten,
die sie. Ich arbeite damit. Aber die mache ich auch leidenschaftlich gern. Das erste Projekt war so, da haben sich 40 Leute dann gemeldet. Auf eine Infoversammlung und 30 haben gesagt, ja, da investieren wir. Aber es war damals schon ein Risiko. Wir haben damals keine Einspeisevergütung fix gehabt. Und dann spricht sich das natürlich rum. Erstens wissen die zweimal, was ein Windrad macht. Und das spricht sich auch schnell rum, dass auch da ein bisschen was rausspringt dabei. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Leute. Also zwischen 95 und 15 habe ich im Allgäu 18 Windräder gebaut. Und insgesamt 800 beteiligte Bürger, immer vor Ort. Also nur die Bürger vor Ort dürfen mitnehmen, die haben das Privileg.
Wie muss ich mir den Mix vorstellen? Also wie viel macht das Solar? Wie hoch ist der Anteil und wie hoch ist der Biogas und also, der Windanteil?
Also so ein Mix, der normale durchschnittliche Jahresmix ist so, also sagen wir mal 20% Biogas, 60-70% Wind und 15-20% Solarstrom.
Okay, also der größte Batzen ist dann tatsächlich die Windenergie und der Biogas ist so der Backup, dass auch wirklich immer was da ist.
Und wenn man auf ganz Deutschland denkt oder landkreisweit denkt, wird halt Biomasse so dem Verhältnis bleiben. Die Masse an Strom kommt von Sonne und Wind und auch der billigste Strom aus Sonne und Wind.
Und wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften für die Zukunft in Wilpoltsried oder in Deutschland, was die erneuerbaren Energien angeht, was wäre der Wunsch?
Ja, dass auf der ganzen Welt alle Leute sehen und denen bewusst wird, dass man mit 100% erneuerbar genügend Energie für alle auf der Erde hat. Vor allem für alle, auch die armen Länder. Und wenn das Bewusstsein mal da ist und da richtig groß losgelegt wird, dann sind wir in 10 Jahren, haben wir viele Probleme auf dem Globus nicht mehr.
Was mir an Wendelin Einsiedler auffällt, auch er ist so bescheiden, wenn es darum geht, die Erfolge von Wilpoltsried zu feiern. Ja, die sind alle so da, genau. Auch er hat sich nicht träumen lassen, dass sich seine Idee zu einer so großen Sache entwickelt. Aber genau das ist eigentlich das Tolle an der Geschichte von Wilpoltsried. Die Energiewende sollte nicht einfach nur von oben kommen, etwas, das sich in Berlin ausgedacht wird und dann in den Kommunen umgesetzt wird. Es braucht Engagement vor Ort von Leuten, die sagen, wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach und dann irgendwo anfangen.
Wenn jemand uns hier hört und vielleicht auch aus der Frage rauskommt, ja, was kann ich denn machen? Es ist ja interessant, dass man einfach den ersten Schritt erstmal machen muss, um zu sehen, funktioniert es? Und wenn es dann funktioniert und es ist erfolgreich, dann wird natürlich die Zahl derer, die da mitmachen wollen, die wird immer größer. Also wenn der erste Schritt gemacht, die ersten Mutigen da dran sind und haben gesagt, komm, ja, ich finanziere hier mit, ich helfe hier mit. Und wenn das nach 3 Tagen das Geld zusammen war, ist das ja schon also auch eine ganze Menge von Leuten, die da ihr Privatkapital hingegeben haben. Dann waren die Windräder da, dann sind sie erstmal gebaut worden. Das ist ja auch nicht so, auch nicht ohne. Das ist ja ein riesen Aufwand, Windräder zu bauen. Und die nächsten Schritte, ich meine, wie viele Windräder hat Wilpolsried jetzt? 11?
9.
9.
Also
9.
Ich stehe auf dem Höhenrücken 11.
Ja.
Und auf unserer Gemeindeflur davon 9.
Mhm. Das heißt, ihr habt seit 2000 systematisch immer wieder Geld gesammelt und dann wieder Windräder gebaut. Das heißt, die Anzahl der Beteiligten ist immer größer geworden, ja, weil alle gemerkt haben, es funktioniert. Ja. Ja, also das ist, also der Erfolg hat einfach dann auch, der zieht natürlich Leute an. Sind das alles Leute, die aus Wilpolsried sind, oder?
Ja, aus, bei den Anlagen, bei insgesamt 9 Anlagen, man muss ein bisschen anders sagen, unsere ersten Anlagen, die auf unserer Gemeindeflur gebaut worden sind, sind nur Wilpolsrieder. Mhm. Das gehört ja auch mit dazu, dass das unseren Leuten gehört, unseren Bürgern und nicht irgendwelchen anderen Zahnärzten aus Wanne-Eickel. Ich habe nichts gegen einen Zahnarzt aus Wanne-Eickel, aber der hier natürlich 1 Million übrig hätte. Ja. Nein, das geht natürlich nicht. Und dann haben wir vor ein paar Jahren dann ein gemeindeübergreifendes Projekt entwickelt mit der Nachbargemeinde Kraftisried. Mhm. Auch das funktioniert sehr gut. Mhm. Und hier ist auch unser Stromversorger noch mit im Boot. Und das funktioniert auch gut, weil da mussten 2 alte Anlagen abgebaut werden. Ja. Darum ist auch dieser Stromversorger mit im Boot, ein sehr innovativer Stromversorger, das Allgäuer Überlandwerk auch. Die haben schon deutschlandweit sehr, sehr viele Preise abgeräumt auf dem Sektor.
Wissen Sie, Sie erzählen das so, ja, lakonisch, so nebenher, ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben halt da Geld und dann haben wir halt angefangen. Irgendwie klingt das doch irgendwie, also für mich klingt das alles sehr wunderbar. Wenn man sich anschaut, welche großen Schwierigkeiten Deutschland hat, wenn es darum geht, diese Transformation, das sind ja alles auch so Worte, ja, Klimaneutralität, Sie haben es gesagt, kanntet ihr damals nicht. Heute geht es um Transformation, also die große Veränderung hin zu den erneuerbaren Energien. Ihr habt es einfach gemacht und dann stellt man fest, es funktioniert und ihr habt heute ein Blockheizkraftwerk, ihr habt heute Kraft-Wärme-Kopplung, ihr habt eure kommunalen Dächer in Wilpolsried, die sind alle mit Photovoltaik. Eigentlich, wenn man wissen will, wie Deutschland aussehen muss, um in die Erneuerbaren zu kommen, dann macht man einfach einen Schnappschuss von Wilpolsried und so müsste es eigentlich überall aussehen. Und das ist ja toll. Ich meine, wenn Sie sagen, lokal, also regional bleiben, wir haben nur, wir lassen die Erträge natürlich im Ort. Das heißt, wir wollen keine anonymen Investoren haben, die irgendwie von außen dann da reingreifen, das Geld dann runternehmen. Das sind ja alles Zauberworte, von denen Sie da sprechen, wo man heute sagen würde, genau so muss man es machen. Wie war denn die Reaktion auf den Erfolg von Wilpolsried?
Ich glaube nicht, dass das Zauberworte waren. Das ist ein klassisch schwäbisches Vorgehen. Wir sind ja im Regierungsbezirk Schwaben. Und da zählt vielleicht ein Friedrich Wilhelm Raiffeisen noch deutlich mehr, als wir die Kollegialität zwischen einem Schröder und einem Putin.
Ja,
also bei uns wird schon mehr wie die schwäbische Hausfrau gerechnet. Ja. Obwohl man natürlich in ein gewisses Risiko gegangen ist. Aber wissen Sie, nachdem die ersten 2 Anlagen optimal gelaufen sind, nachdem unsere Dorfheizung, die auf Biogas und Holz beruht, nachdem die Wärmepreise auch gebracht hat, wo der Nachbar, der mit Öl heizt, einfach nicht mithalten konnte, wo er sieht, er ist schlechter dran wie der andere
genau,
Nachbar.
Ja, genau, das muss man ja auch immer sehen, genau.
In dem Moment hat sich das Ganze natürlich noch viel schneller entwickelt. Weil dann natürlich auch der klassisch schwäbische Trieb kommt, wenn ich es noch günstiger kriegen kann oder wenn ich damit Geld verdienen kann, ja, dann bin ich doch dabei.
Ja.
Ich sage immer, wenn ich vor Ort sehe, was mein Geld erwirtschaftet, ob ich jetzt die Windkraftanlagen sehe oder was bei der Pelletsheizung mal im Winter Wasserdampf sichtbar ist, dann ist es doch viel besser, als wenn ich irgendwelche Schiffsbeteiligungen in Singapur habe.
Na ja, klar.
Da sehe ich doch nichts.
Na klar, ja. Und ich weiß halt schon nicht mal, was sie mit dem Geld tatsächlich machen. Ja,
ja, und, da, und das ist schon ein bisschen so der schwäbische Einschlag.
Ja.
Das ist typisch schwäbisch.
Ja.
Mit diesem schwäbischen Geschäftssinn hat es Wilpoltsried weit gebracht. Früher war Wilpoltsried die finanzschwächste Gemeinde im Kreis. Heute ist das anders. Die Gewerbesteuer ist natürlich ein Faktor. Aber auch die Einkommensteuer spielt eine Rolle. Denn davon bekommen die Gemeinden ja auch 15%. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Und die Gemeinde irgendwann auch. Mit anderen Worten, auf Neuhochdeutsch, Win-Win-Situation.
Also wir haben das Gleiche mit diesen Fragebögen 10 Jahre später nochmal wiederholt.
Aha.
Ich muss sagen, das war ein totaler Griff daneben.
Aha.
Da hat sich so eine Stimmung herausgestellt. Im Moment einmal, wir haben doch jetzt alles.
Ja.
Es hat sich doch alles wunderbar entwickelt.
Mhm.
So nach dem Motto, was wollt ihr denn noch mehr?
Das reicht jetzt sozusagen.
Ja, wir können es uns doch jetzt gemütlich machen.
Mhm.
Die Baumaßnahmen, die wir alle wollten, die sind erledigt. Es steht alles, ist alles im Betrieb.
Mhm.
Wir haben die Energiewende so weit geschafft. So nach dem Motto, was wollt ihr denn noch?
Mhm.
Aber ich bin immer so ein Typ, Stillstand ist einfach Rückschritt. Und da war da schon ein bisschen so eine Stimmung, es geht uns doch gut, passt doch alles. Finde ich nicht.
Mhm.
Es muss weitergehen.
Mhm. Mhm.
Wir haben viel zu wenig Photovoltaik auf der Dächer, könnte noch viel mehr sein. Wir sind jetzt wieder in oder kommen wieder in die Lage, Windräder zuzubauen, weil wir sind ja nicht durch, im Grunde genommen sind wir nicht durch 10H gestoppt worden, wie die meisten anderen, sondern wir sind durch zivile Luftfahrt gestoppt worden, durch ein Drehfunkfeuer, das in 7,5 Kilometer Entfernung steht.
Ja.
Sonst hätten wir schon wesentlich mehr gebaut. Wir haben übrigens unsere ganzen Anträge, 8 Stück waren es damals, 2 Tage vor der 10H-Regelung bei den beiden Landratsämtern eingereicht. Bin selber hingefahren, habe geschaut, dass der Eingangsstempel drauf ist.
Ja.
Also das war alles kein Problem, bis das Nein aus Langen bei Frankfurt kam. Da sitzt die Flugsicherung und seitdem haben wir das Problem, dass wir nicht weiterbauen können.
Nun sind jetzt seit den 1990er Jahren auch ein paar Jahrzehnte vergangen. Und auch in Wilpoltsried geht heute der Ausbau nicht mehr so schnell wie noch früher. Genau wie überall in Deutschland. 10H ist da so ein Wort, das in Bayern schnell fällt. Eine Regelung aus dem Jahr 2014, die den Mindestabstand von Windrädern zum Ort regelt. Konkret heißt das, Windräder brauchen einen Mindestabstand ihrer 10-fachen Höhe zu Wohngebieten. Wer also ein Windrad bauen will, das 200 Meter hoch ist, der muss einen Abstand von 2000 Metern, also 2 Kilometern, einhalten. Experten und Expertinnen meinten damals schon, dass damit die mögliche Fläche, auf der Windräder Sinn ergeben, auf 0,05% der Landesfläche schrumpft. Das ist natürlich viel zu wenig. Übrigens, erst vor ein paar Tagen wurde die 10H-Regel mehr oder weniger gekippt. Die Regelung bleibt zwar noch bestehen, aber wird mit so vielen Ausnahmen versehen, dass 800 neue Windräder recht schnell gebaut werden können. Es kommt also gerade Bewegung in die Sache. Na, immerhin. Auch den Begriff Drehfunkfeuer muss man hier mal kurz erklären. Das ist sowas wie ein Leuchtturm für Flugzeuge. Es sendet Signale aus. Und damit können die Flugzeuge ihre Position selbst bestimmen. Die Dinger funktionieren mit UKW und Windräder können hier schon die Positionsbestimmung stören. Letztes Jahr hat die deutsche Flugsicherung aber angekündigt, dass sie in Zukunft mehr auf satellitengestützte Navigation setzen will. Mit anderen Worten, die Drehfunkfeuer werden abgebaut. Windparkprojekte in der Nähe von Drehfunkfeuern könnten also einfacher gebaut werden. Für Wilpoltsried bedeuteten sie damals allerdings das Ende des Windkraftausbaus. Die Drehfunkfeuer und die 10H-Regelung sind aber noch nicht alles. Im letzten Teil dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wo hapert es noch an der Umsetzung?
Sie müssen ja für jede Fledermaus, für jeden Vogel, müssen Sie ja Gutachten machen. Mhm. Das kostet ja alles wahnsinnig Zeit und was noch viel schlimmer ist, es kostet das alles Geld, einen Haufen Geld. Geld, ja. Das heißt, Sie sind mit einem Riesenbetrag in Vorleistung, der dann im Feuer steht. Das heißt, welcher Investor ist bereit, auch welche Bürgerwindgesellschaft ist bereit, in Vorleistung zu treten, um dann aber dieses Damoklesschwert, nämlich Bürgereinwände in der Nachbargemeinde, in so einem Fall noch Investoren zu finden, ist nicht ganz einfach. Ich verstehe es auch nicht, warum gerade Baden-Württemberg, die das 10H nicht haben, dass die beim Ausbau fast so schlecht sind wie Bayern. Ja. Ich verstehe es nicht, warum es da nicht geht. In Bayern verstehe ich es.
Naturschutz spielt eine wichtige Rolle. Also ich weiß nicht, fast zwei Drittel aller Gerichtsverfahren gegen Windräder kommen ja von Naturschutzverbänden, von gerichtlichen Einsprüchen und so weiter. Aber das ist natürlich für die Energiewende und auch für die, sagen wir mal, für die Stimmung in der Bevölkerung, wenn man sich das mal überlegt, natürlich ein Riesenproblem. Da ist ein Momentum da, also die Dinge anzutreiben, ein Impuls da, um Windräder zu bauen und alle sind ganz begeistert und die Windsituation stimmt und so weiter. Und dann kommt irgendwann der klare Cut, nee, wir haben hier aber noch die rechtsstaatlichen Mittel, auf die wir ja auf der einen Seite auch alle sehr stolz sind und die, wo wir froh sind, dass man sich wehren kann. Auf der anderen Seite natürlich bei so einer Maßnahme ja wirklich das absolute Ende bedeutet. Was würden Sie denn vorschlagen, wie man das heute besser machen kann? Also von der Perspektive des Praktikers aus.
Also wenn Sie stolz sind auf diese rechtsstaatlichen Mittel, dann muss ich Ihnen sagen, ich bin's nicht. Wenn ich die Fülle dieser rechtsstaatlichen Mittel sehe, aus meiner Sicht müssten diese rechtsstaatlichen Mittel mal wieder auf das notwendige Maß zurückgeschnitten werden. Ja. Natürlich braucht jeder Bürger seinen Rechtsschutz. Ja. Aber bei uns hat sich das so entwickelt, übrigens typisch deutsch entwickelt. Alles muss 150%ig geregelt sein. Ein Franzose, ein Italiener würde das, glaube ich, ganz anders sehen. Aber diese Art des Rechtsschutzes bringt uns in eine Situation, wir sehen es ja jetzt leider durch diesen verheerenden Krieg, wo halt dann irgendwo nichts mehr geht. Das ist ja nicht nur, wenn es um die Windräder geht. Bauen uns heute mal eine Straße, die einfach sinnvoll ist, dass die Infrastruktur da ist für einen Betrieb. Machen Sie ein Gewerbegebiet, machen Sie ein Wohngebiet. Ich komme heute mal aus der Kommunalpolitik. Dann werden Sie sehen, zu welchem Wahnsinn die Vielfalt der Einspruchsmöglichkeiten und dann der Klagemöglichkeiten führt. Ich glaube, andere westliche Demokratien, die schon lange vor uns die Demokratie erfunden haben, wir sind ja nicht die Erfinder, die sehen das ein bisschen anders und da funktioniert's ja auch. Wir sollten uns doch nicht anmaßen, die besten Demokraten dieser Welt zu sein.
Ja, bei Rechtsschutz geht es ja nicht notwendigerweise um Demokratie. Demokratie ist ja, dass eben das Volk bestimmt, wer regiert. Beim Recht hat man ja eher das Gefühl, das hat sich auch verselbstständigt und immer weiter und weiter und in noch detailreicher. Also das ist ja sozusagen von der Staatsform erstmal unabhängig, wie stark dann die verschiedenen Verordnungen und Gesetze, eigentlich die Gesetze sind ja eigentlich nie das Problem, es geht ja eigentlich immer dann auch um die Ausführungsverordnung, wie sich da, ich bin da völlig Ihrer Meinung. Was ich vorhin mit Stolz gemeint habe, ist, dass das etwas ist, was für uns in der Verfassung, also wenn es um den prinzipiellen Rechtsschutz geht, da bin ich völlig dabei. Und wenn man sich jetzt mal, nehmen wir mal an, wir würden uns vor 100 Jahren große Baumaßnahmen, Infrastrukturen, Eisenbahn, Autobahn, alle möglichen Leitungssysteme, die wir in Deutschland haben, die Stromleitung.
Undenkbar.
Das wäre völlig undenkbar.
Undenkbar.
Ja? Das würde überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Appell, dass man mal dran denkt, wie soll denn so eine große Transformation eigentlich, also wenn man jetzt mal Wilpolsried hochskalieren, wie soll das überhaupt funktionieren, wenn wir uns dabei ständig sozusagen selber ins Knie schießen? Das funktioniert ja gar nicht. Wen müsste man denn jetzt befragen oder wen müsste man denn anschieben, um sowas zu verändern? Denn Bürokratieabbau haben wir ja wirklich noch nie richtig hingekriegt. Das wäre ja eine Zäsur in der deutschen, auch im deutschen Verwaltungsdasein, wenn auf einmal weniger Regeln da wären und weniger Einschränkungen da wären. Wer wäre denn dafür zuständig?
Ich bin ja immer schon Vertreter vom Pareto-Prinzip gewesen. Sie wissen, dass das nicht überall anwendbar ist.
Was ist das Pareto-Prinzip?
Mit 20% vom Aufwand 80% des Erfolges erzielen. Ja. Man kann es natürlich nicht überall eins zu eins anwenden, aber es funktioniert im Großen und Ganzen.
Ja.
Warum bauen wir Sporthalle zum halben Kostenrichtwert? Warum machen wir sozialen Wohnungsbau, der höchste Qualität hat, um ein Drittel weniger?
Mhm.
Und, weil man, wenn man das Prinzip anwendet, dass nicht alles 150%ig geregelt und gemacht werden muss, kann man mit sehr überschaubaren Mitteln unglaublich viel bewegen.
Mhm.
Aber das widerspricht natürlich der deutschen Haltung, dass alles 150%ig gemacht
werden muss. Wir könnten ja mal drüber reden, dass man das da tatsächlich ein bisschen anders macht. Also denn ganz offensichtlich leben wir ja in Zeiten, wo das Business as usual, also so wie wir es bis jetzt gemacht haben, wird auf jeden Fall nicht mehr funktionieren. Alle Herausforderungen, vor denen wir in den letzten Jahren gestanden haben und die jetzt aktuell sind und die auch auf uns zukommen werden, werden von uns ja eine ganze Menge an Veränderungswillen und Veränderungsmut verlangen. Und das heißt, jede Verwaltungseinheit hat doch die Möglichkeit, auf ihrem Niveau Verordnungen einfach abzuschaffen. Das geht doch erstmal. Bis zu einem gewissen Punkt, wo dann letzten Endes zum Beispiel ein Parlament darüber entscheiden muss, ob es dazu ein Gesetz gibt. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Gesetz und Verordnungen, weil die jeweiligen Ausführungen ja dann auch von Verordnungen bestimmt werden. Aber ich will das ja gar nicht so zu juristisch machen. Wenn ich mir überlege, ihr habt 98 zusammengesessen, habt euch überlegt, wie wird die Gemeinde in 20 Jahren aussehen? Also ganz offensichtlich sind ja die ersten Schritte, die ihr gemacht habt, bis zum gewissen Punkt von Verordnungen überhaupt nicht eingeschränkt worden, sondern da konntet ihr in Ruhe arbeiten. Erst im Laufe der Zeit ist dann praktisch systematisch immer mehr und mehr an Verordnungsdickicht aufgetaucht, was es den weiteren Ausbau im Prinzip schwierig macht? Oder wie darf ich das verstehen?
Gut, bei der Windkraft war das so.
Ja.
Da kam natürlich die 10H-Geschichte, aber na gut, uns hat es ja nicht betroffen.
Ja.
Aber was das Schlimme war, es hat sich in Deutschland die Mindestabstandsfläche zu Drehfunkfeuern verfünffacht.
Aha. Und warum?
Ein Schelm, der Übles dabei denkt.
Ja, genau.
So war meine Meinung dazu.
Ja.
Zumal diese Technik ist ja weltweit im Einsatz.
Mhm.
Damals war es so, es gab nur einen Staat auf dieser Welt, wo diese Vorgaben nicht gegolten haben, nämlich in Somalia.
Aha.
Da gab es keinen funktionierenden Staat mehr.
Ja.
Mhm. Ansonsten hat es überall diese Technik gegeben für die zivile Navigation vom Flugverkehr. Nur in Deutschland ist man auf einmal auf die Idee gekommen, die Mindestabstände von 3 auf 15 Kilometer zu erhöhen. Und damit sind wir natürlich, wir haben 7,5 Kilometer Abstand, sind wir in diese Mindestabstände reingefallen und konnten die Windkraft nicht weiter ausbauen.
Aber heißt das bei dieser, wenn man das so hört, dass offenbar bei vielen, gerade Infrastrukturmaßnahmen, oft die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht? Ich will es mal andersrum fragen. Wie ist es denn sonst in Europa mit der Abstand zu den Funkfeuern?
Ja, eben ganz anders. Das war ja aber unsere Begründung.
Also das ist wirklich so, wenn man eine Europakarte hat, dann ist nur in Deutschland sind es die 15 Kilometer.
Dann gibt's unterschiedlichste Abstände.
Ja.
Aber nicht die 15 Kilometer.
Ja.
Es wird sich jetzt aufweichen und es wird wieder Weiterentwicklungen geben.
Mhm.
Halt durchaus in einer ein bisschen anderer
Art. Also diese Art der Verhinderung von solchen Maßnahmen, die wird man natürlich bei jedem Schritt der großen Energietransformation irgendwie immer wieder erleben aufs Neue. Aber man muss dann eben auch hart genug dagegen ankämpfen und immer wieder versuchen, das wieder aufzulösen. Ich glaube, jetzt wird es so sein, wie Sie gerade gesagt haben, dass unter den veränderten Rahmenbedingungen werden all diese ganzen Maßnahmen und Verordnungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien behindern werden, die werden sicherlich nochmal ganz neu betrachtet werden und man wird zusehen, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass man, also da die Erneuerbaren jetzt Vorfahrt haben.
Ja, ihr
Vorfahrt
Wort,
haben müssen.
Ihr Wort in Gottes Gehörgänge.
Naja, ich meine, wir sind unter dem Eindruck dieser fürchterlichen Katastrophe in der Ukraine. Erneuerbare Energien sind ja eigentlich die ideale Variante, um sich möglichst unabhängig zu machen
von
Energielieferungen von außen.
Herr Lesch, ich würde Sie nochmal ansprechen, wenn wir jetzt tatsächlich die nächsten Anträge stellen und dann unsere Anträge durch Rotmilane, die wir jede Menge haben, durch Schwarzstörche zu Fall gebracht werden.
Mhm, mh.
Das Interessante ist ja bei Besuchergruppen, die wir sehr viele haben oder früher gehabt haben, ausländische Besuchergruppen, die waren immer begeistert, was sich bei uns für eine Vielfalt in einem Wald an Fauna und Flora entwickelt ja, hat. Wir haben ja. also Pflanzen durch, natürlich durch den Kieswegebau, ja. Magerstandorte, die vorher im Wald nicht waren, Pflanzenentwicklung, die fantastisch mhm. ist. Wir haben, bei uns haben sich Rotmilane, Schwarzstörche angesiedelt, die ja. vorher nicht waren. Und die finden sie auch nicht geschreddert irgendwo im Wald.
Ja, klar.
Mhm. Wird dann immer unser Gegenkarten, ja, die hat in der Nacht schon der Fuchs geholt. Mhm. Natürlich auch ein Blödsinn, aber ja. sei es wie es will. Also wir haben diese Population jetzt da in einem Umfang und da wird uns das wahrscheinlich die Weiterentwicklung zunichte machen.
Weil so viele da sind. Weil
ja. Wir haben, Sie haben vorher das Thema mal Artenschutz angesprochen.
Ja, ja.
Wenn von einer Art so viele Exemplare vor Ort da sind,
ja.
mitten im Windkraftgebiet, ja. Ja, dann ist es doch ein Zeichen, dass es auch für die Arten erstmal kein Problem ist. Im Rechtlichen wird ja. uns das Ganze zu Fall bringen. Mhm. Und darum sage ich, ich erzähle Ihnen das dann wieder mal, wenn es zu Fall gebracht hat.
Ja.
Wenn Sie jetzt so optimistisch sind und sagen, das wird uns in Zukunft nicht mehr aufhalten, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Mhm.
Weil da spielt dann EU-Recht mit rein.
Mhm.
So sehr ich dem Herrn Habeck vergönne, also dass er das rechtlich alles hinbringt,
mhm.
aber bei der nächsten Klage
ja.
wird es dann in Richtung EU-Recht gehen. Und dann mhm. schauen wir mal, wo wir hinkommen.
Mhm.
Das EU-Recht ist ja nicht von sich aus entstanden.
Ja.
Wir wissen doch alle, wie diese Wege gehen, woher diese Dinge kommen. Die sind doch der Großteil, Entschuldigung von diesem Blödsinn, ist doch aus Deutschland Richtung EU erst mal gegangen und ist dann zu EU-Recht geworden. Und jetzt kämpfen wir mit dem ganzen Thema und bringen nichts mehr auf die Reihe.
Mhm.
Es sind
mhm.
doch nicht Italiener oder Franzosen ja, oder sonst wer
ja,
schuld
ja.
an dieser Situation.
Ja. Mhm.
Da haben wir Deutsche schon ganz gewaltigen Anteil an dieser sogenannten Schuld, dass wir jetzt dieses Recht haben.
Ja, das ist aber auch eine Frage eben dann der tatsächlichen politischen Auseinandersetzung. Das muss man, für mich ist es einfach so, dass viele von den Dingen, womit wir uns tagtäglich rumschlagen, wenn wir was machen wollen, einfach überhaupt nicht bekannt sind. Das erfährt man erst dann, wenn man sich einer Sache nähert, wenn man sich einem Thema nähert, dann erfährt man erst, ach du lieber Gott, da gibt's schon Gerichtsverfahren, da gibt's schon Gerichtsurteile, die sind aber noch nicht rechtskräftig, weil die nächste Instanz, die steht noch aus und so weiter. Vieles von dem, was wir in dem Maschinenraum Deutschland, was da so alles abläuft, kriegen wir ja gar nicht mit, weil natürlich ein großer Teil der Bevölkerung, eigentlich der größte Teil, es wird ja alles geliefert. Die Energie ist da. Das Licht ist da, der Strom zum Beispiel kommt von unten durch einen Kupferwurm ins Haus. Das kriegen wir gar nicht mehr mit. Und wenn wir wissen wollen, was eigentlich notwendig ist, was notwendig ist, um das Land zu betreiben, da muss man sich schon ganz schön engagieren, muss man ganz schön aktiv werden, um das rauszukriegen, weil wir haben ja alles an die Seite geschoben, alles. Und gerade in so einem Fall wie Wilpolsried sieht man ja, was notwendig ist, woher die Energie kommt. Und ich glaube, das wird in Zukunft, so wird es in Deutschland aussehen. Wenn wir in Zukunft durch Deutschland fahren, sehen wir überall Windräder, wir sehen überall Solaranlagen, wir sehen überall Energiefreisetzungseinrichtungen in irgendeiner Form. Und es wird uns viel, viel deutlicher werden, was alles gebraucht wird, damit wir überhaupt genügend Energie haben. Und ich bin mir sicher, dass in dem Zusammenhang der Naturschutz immer wieder lokal aufs Neue betrachtet und das Argument, dass eben im Laufe der Jahre und eigentlich ja schon der zwei Jahrzehnte die Rotmilan- und Schwarzstorchpopulation in dem Windpark zugenommen hat, das kann man doch nicht wegdrücken. Das kann doch kein Naturschützer, kann doch wegdrücken, dass offenbar es funktioniert. Also das heißt, ein weiterer Ausbau von Windkraft kann doch nicht argumentiert werden, dass das zu einer Zerstörung dieser Population führen kann. Das kann doch gar nicht sein.
Herr Lösch, ich rate Ihnen dringend, Sie haben natürlich die besten Möglichkeiten. Sie sind ja ständig in den Medien, da Klartext zu reden. Wenn das ein Kommunalpolitiker macht und steht dann in der Zeitung, dieser Klartext,
mhm.
dann können Sie davon ausgehen, dass ein paar Tage später so eine Latte mhm. Leserbriefe mhm. dagegen spricht. Was wir alles für böse Leute sind
ja.
und sind gegen den Frosch, gegen den Rotmilan,
ja,
gegen
ja.
alles Mögliche.
Ja, ja.
Und komischerweise kaum ein Leserbrief zugunsten dem Thema, dass wir in Deutschland so nicht weitermachen können.
Genau,
weil das Land funktioniert nicht mehr.
Genau,
das ist
ja.
genau der Punkt.
Ja.
Aber da werden es nur Gegnerschaft spüren, öffentlich.
Mhm.
Die schweigende Mehrheit, die wollen es nicht hören.
Ja, aber das ist genau mein auch mein Problem, dass man unter anderem vielleicht auch durch unser Gespräch Leute wieder dazu bringt, sich aktiv einzumischen und genau diesen ganzen Beschwerdeführern, diesen ständigen Bedenkenträgern gegen die Erneuerbaren, Ausbau der Erneuerbaren, immer wieder was entgegenzuhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also ich meine, diese ganze rechtliche Absicherung, von dem wir vorhin gesprochen haben, hat ja was damit zu tun, dass irgendjemand irgendjemandem nicht traut und das muss dann vor Gericht geklärt werden. Und je genauer Excel-Tabellen oder sonst irgendwas gemacht werden, je genauer Richtlinien festgelegt werden, je fester das gemacht wird, umso größer wird ja das Misstrauen, ob das auch eingehalten wird. Und also insofern ist das ja, was Sie sagen, ja wirklich auch ein Plädoyer dafür, dass gerade überschaubare Gemeinden, wo jeder jeden kennt und dann eben auch weiß, mit wem man es zu tun hat, dass das ja eigentlich die Zelle wäre, wie man aus der heraus eine Energietransformation in Deutschland am schnellsten möglich wäre. Also sozusagen kleine Einheiten Wilpolsried zu haben, von der Größe Wilpolsried zu haben, das wäre, und das aufzubauen, das zusammenzubauen. Was glauben Sie, wäre das ein Weg hin zu einer schnellen Transformation?
Ich meine, ich glaube nicht, dass das in großen Einheiten wirklich
nur in kleinen
gut dann geht. Mhm. Und Sie können als gewählter Mandatsträger alles mit einem Wort kaputt machen. Und das werden Sie immer wieder in der Zeitung lesen aus Sitzungen. Und das hört sich wahnsinnig toll beim Bürger an. Mhm. Weil wenn irgendein Gemeinderat, gleich von welcher Partei, eine gute Idee hat und der von der anderen Fraktion sagt, wir brauchen zuerst ein Gesamtkonzept, okay, dann kann ich Ihnen gleich sagen, das Ganze geht in die Hose.
Ja, genau.
Wir haben kein Gesamtkonzept gehabt. Wir haben unser Ziel gehabt bis 2020, aber dass wir in der Planung alles konzeptionell gemacht haben, hat überhaupt nicht stattgefunden. Bei uns, wenn der Gemeinderat eine Idee gehabt hat oder ein Bürger hat die Idee in den Gemeinderat reingebracht, dann hat man drüber gesprochen und wenn man entschieden hat, dann ist es am nächsten Tag losgegangen. Ja. Ob das in irgendein Gesamtkonzept reinpasst oder nicht, wir waren halt überzeugt, das bringt das und das.
Ja.
Für die Allgemeinheit oder für, was weiß ich, für die Wärmeabnehmer oder für irgendjemand. Und dann machen wir's. Aber Gesamtkonzept haben wir in dem Sinn nie gehabt. Da läuft's dann in größeren Einheiten so ab, dass dann ein Planungsbüro beauftragt wird, das dann, ich sage jetzt einfach eine Zahl für dieses Gesamtkonzept, das ist dann so ein dicker Schmöker, 100.000 Euro nimmt. Und dann wird das an die Fraktionen verteilt, wenn es nach einem Jahr einmal entstanden ist. Und dann diskutieren die das aus und dann gibt's eine Sitzung dazu. Und dann streitet man sich über das und nach der dritten Sitzung gestritten sagt man, okay, jetzt stellen wir das erstmal zurück, dann verschwindet das in der Schublade und es wird nichts gemacht. Mhm. Also immer die Ohren auf, wenn irgendjemand das Wort Gesamtkonzept sagt, dann wird es schwierig, dann geht's in Tos.
Das ist auch, genau, ja, stimme ich Ihnen völlig zu, Gesamtkonzept, das klingt nach Masterplan. Was Sie da sagen, ist ja eigentlich auch ein Plädoyer für Selbstorganisation. Also die Evolution, wenn ich das mal so als Naturwissenschaftler sagen darf, die funktioniert nämlich auch ohne Gesamtkonzept. Ja, das ist ein örtliches, lokales Agieren. Wie reagiere ich auf die Herausforderungen, die da an mich gestellt werden? Und dann wird eben was gemacht und wird geguckt. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, wird was Neues ausprobiert. Aber dieses Ausprobieren braucht natürlich Mut. Also mal abgesehen davon, dass natürlich auch das Geld dafür da sein muss. Es braucht Mut, es braucht die richtigen Leute mit dem richtigen Mut und dann passiert was. Und das Tolle ist ja, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber als Philosoph würde ich sagen, dadurch, dass was passiert, passiert ja was. Also die Welt verändert sich ja dadurch, dass das auf einmal was passiert ist, wo alle vorher noch gesagt haben oder viele gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt mitmache. Und auf einmal ist es positiv, dann hat das ja eine Rückwirkung. Und heute würde man ja sagen, jetzt, also wir können ja eigentlich erwarten, dass unter dem Eindruck der Ereignisse eigentlich die Bedingungen wieder sich noch deutlich verbessern müssten für Gemeinden. Weil der Ausbau der erneuerbaren Energien ist sozusagen beschlossene Sache. Wir wollen raus aus der Abhängigkeit von den fossilen Ressourcen, so schnell wie möglich, sowohl aus Klimaschutzgründen, inzwischen auch aus Sicherheitsgründen. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, jetzt noch irgendwie ein großes Fass aufzumachen, um sich dagegen zu wehren. Also eigentlich müssten doch jetzt alle Beteiligten, die für solche Infrastrukturveränderungsmaßnahmen zuständig sind, sich so wie Sie 1998 zurückziehen, sagen, okay, was können wir machen, was können wir jetzt tun? Und dann müssen wir vor allen Dingen auch gucken, was für einen Erfolg haben die Maßnahmen, was hat nicht so gut geklappt, um mit einer neuen Idee, wie Sie gesagt haben, dann immer weiterzugehen. Das wäre schon eine Perspektive, die funktionieren könnte, gerade weil jetzt die Bedingungen sich auch verändert haben.
Ich glaube auch nicht, dass der Staat sehr viel machen muss, um diese Einspeisevergütungen dramatisch zu erhöhen, weil sie sind ja mittlerweile marktfähig.
Ja.
Wenn sie heute Strom aus PV erzeugen, aus Wind sowieso, der Windstrom wird ja sowieso schon auf dem freien Markt verkauft, weil er deutlich mehr bringt als wir über das EEG. Also die Bedingungen haben sich zum Teil verschlechtert, aber zum anderen Teil natürlich auch verbessert. Mhm. Wenn man das alles berücksichtigt, meine ich, wir brauchen nur noch den Startschuss, dass diese Fesseln mal wegfallen. Alles andere ist doch wirtschaftlich machbar.
Jawohl.
Wir können doch jetzt schon deutlich günstiger Strom erzeugen, als wir in England in Sellafield einmal der Atomstrom kosten wird. Dramatisch günstiger.
Ja, natürlich, klar.
Die Rahmenbedingungen passen doch im Großen und Ganzen. Man muss vielleicht an der Stellschraube mal drehen, an der anderen, aber im Großen und Ganzen passen sie doch. Jetzt müssen wir das Rechtliche in Griff kriegen, Naturschutz in Griff kriegen und dann loslegen.
Ja.
Aber doch habe ich eben meine Bedenken, dass das einfach machbar ist.
Aber dem habe ich nichts hinzuzufügen. Loslegen und machen, das scheint mir genau das zu sein, was wir dringend machen müssen. Ich danke Ihnen sehr. Vielen, vielen Dank. Und ich finde ja, Wilpoltsried sollte jeden Abend kurz vor den Nachrichten immer so mal als markantes Paradebeispiel, wie man es machen kann, gezeigt werden. Mir wird viel zu selten darüber gesprochen, was in Deutschland alles funktioniert. Und so der Fall Wilpoltsried hat funktioniert. Dank Ihnen und dank dieser großartigen Gemeinde. Vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Toll.
Arno Zengerle war das. Was für eine inspirierende Geschichte. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt der eine oder die andere, die diese Folgen gehört haben, denken, Moment mal, warum machen wir das bei uns im Ort eigentlich nicht genauso? Und um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, es gibt deutschlandweit auch schon die ein oder andere Gemeinde, die Ähnliches auf die Beine gestellt hat. Wisst ihr, was ich so großartig an Wilpoltsried finde? Ich weiß, wir sind ja unter uns. Also, das sind ganz normale Leute, die das einfach gemacht haben. Das sind keine irgendwelche Spezialistinnen und Spezialisten, die sich vorher riesige Gedanken gemacht haben, damit jetzt die Welt zu retten oder sich große Gedanken, die haben sich Sorgen gemacht, das ohne Zweifel. Aber sie haben vor allen Dingen die Gelegenheit ergriffen, das ist so toll. Also Wilpoltsried ist für mich so eine Kairos-Gemeinde in Deutschland, wo jemand einfach die Situation genutzt hat, die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat und nicht gewartet hat darauf, bis alles ganz super ist, sondern dass die Dinge einfach mal gemacht werden müssen. Und dann lernt man ja schon. Beim Machen wird ja gelernt. Und das ist etwas, das wir nicht unterschätzen sollten. Dass eben dadurch, dass wir Dinge umsetzen, dass wir dadurch die Welt verändern und auf einmal gibt's neue Optionen, da rüttelt sich auch häufig was zurecht, wo man am Anfang noch skeptisch gewesen ist. Auf einmal funktioniert da was, wo man gedacht hat, das kann nie funktionieren. Und das finde ich so großartig. An Wilpoltsried kann man sich richtig, richtig ein Beispiel nehmen. Und ich kann alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, all diejenigen, die in den Gemeinderäten sitzen, traut euch was. Da geht richtig was. Ohne euch wird's nicht funktionieren. Und wenn wir die Energiewende in die Bürgerhände kriegen, dann kann das richtig losgehen. Und wer weiß, wie wir uns noch wundern werden, wie schnell Energiewende dann geht, wenn wir alle mit anpacken. Das war eine neue Folge Terra X, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich bald wieder aus dem Maschinenraum Deutschland. Diesen Podcast könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, hören. Und natürlich auch in der ZDF-Mediathek. Da gibt es zudem die Skripte zu unseren Folgen. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen Terra-X-Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.